Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Liebe Zuhörende, wir grüßen euch diesmal beide aus Bonn, aber nicht aus Christophs Wohnung, sondern wir sind gerade beim Queen Games Presse-Event und hatten hier die Möglichkeit, zwei Tage zu spielen. Also fast, weil ich war nur einen Tag hier, nämlich den heutigen Sonntag. Und Christoph, du warst zwei Tage da.
Genau, ich habe gestern Morgen direkt um 10 Uhr hier begonnen und wir wurden nett begrüßt von Vater und Sohn Gupta, die ja beide jetzt zusammen den Verlag leiten. War auch nochmal interessant zu erfahren, dass Queen sich jetzt ja in so einer Vier-Säulen-Strategie aufstellt. Das ist einmal die Stefan Feld City Collection so als Schwerpunkt. Dann die ganzen Klassiker von, oder das, was man so klassisch von Queen Games kennt, so wie jetzt Ronin, was wir euch heute auch vorstellen wollen. Dann haben sie das Thema Kommunikationsspiele, weil das am Markt zurzeit sehr gefragt ist. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch noch an die Chili Fox Games erinnern. Das war ja mal eine eigenständige Reihe oder ein eigenständiges Label.
Chili Island hießen die, glaube ich.
Ne? Stimmt, Chili Island, Chili Fox ist was anderes. Also Chili Island. Und die werden jetzt aber auch unter Queen Games dann mit subsumiert herausgebracht. Haben wir heute auch ein Spiel dabei. Ja, und dann gibt's noch die sogenannte Family and Friends Edition. Das sind Spiele, die in einer etwas kleineren Schachtelgröße, also als das, was man sonst als normale klassische Queen Games Schachtel kennt, in den Markt hineingebracht werden. Das hat zwei Hintergründe. Zum einen ist die Regalfläche durch den Wegfall von beispielsweise Kaufhof, Karstadt weggefallen. Also Regalflächen sind einfach knapper zu besetzen. Und dementsprechend versucht man halt mit kleineren Schachteln, mit vielleicht etwas kleinerem Material, aber trotzdem weiterhin spielbar, auch Klassiker wie Alhambra, aber eben halt auch andere Spiele, die sie jetzt rausbringen, dort unterzubringen. Und es hat vielleicht auch für euch noch den Vorteil, dass die Spiele preislich auch weiterhin erschwinglich bleiben und eher so in Preiskategorien um die 30 € verbleiben und nicht weiter aufsteigen. Also das ist auch nochmal ein Anliegen gewesen, eben an der Stelle was zu machen. Ja, und du fängst mit dem Spiel an, mit dem wir gerade aufgehört haben.
Ja, wir haben gerade überlegt, wir gehen einfach ganz spontan rückwärts in der zeitlichen Reihenfolge. Und ich habe heute drei Spiele mitgespielt und das letzte davon, das war Out of Words. Out of Words ist erdacht von Scott Brady und Mike Davis. Ist ein Spiel, was man auch in größeren Gruppen durchaus spielen kann, 2 bis 10 Mitspielende. Wir haben jetzt 30 bis 45 Minuten ungefähr gespielt. Auf der Schachtel stehen 30 Minuten drauf und ab 10 Jahre aufwärts. Wobei
aber auch in versucht, den Highscore zu jagen. Also eigentlich ja, wäre stimmt. Das auch schon früher zu Ende gewesen.
Ja, das stimmt. Aber wir haben natürlich immer nach dem höchsten, besten Weiten gestrebt. Ab 10 Jahre aufwärts, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das ganz interessant sein könnte, auch mit unterschiedlichen Altersgruppen zu spielen. Das wird auf jeden Fall was sein, was ich mir jetzt nach dem Ersteindruck so vornehme, das mal auszuprobieren. Aber zu unserem Ersteindruck. Out of Words ist ein Spiel, bei dem wir kooperativ spielen. Einer aus der Runde ist jeweils der Hinweisgeber, der uns jeweils einen Begriff nennen darf, um damit auf ein Wort hinzuweisen. Dieses Wort findet sich auf einer quasi Auftragskarte drauf, und die kennt nur der Hinweisgeber der jeweiligen Runde. Das Blöde ist, der darf uns nicht einfach irgendein Wort als Hinweis geben, sondern er muss ein Wort auswählen, welches sich in einer Buchstabenrasterauslage auf dem Tisch befindet. Und das sind die Anfangsbuchstaben der Hinweisworte, die wir bekommen. Da liegen 25 Buchstaben aus. Das ist aber leider nicht das vollständige Alphabet, sondern es gibt einige Buchstaben auch eben mehrfach, zweifach, dreifach da drin. Das heißt, wir haben da eine bunte Mischung, aber es sind nie alle Buchstaben, die man so gerne hätte, zur Verfügung. Das heißt, für den Hinweisgeber ist es eine ganz spannende Sache, zu suchen nach einem Wort mit einem der ausliegenden Anfangsbuchstaben, der den anderen trotzdem einen Hinweis auf den gesuchten Begriff entsprechend gibt. Sollte das restliche Team tatsächlich dann das zu suchende Wort mit dem ersten Hinweis sofort finden, dann gibt's als Belohnung einen neuen Buchstaben, also der bisherige Anfangsbuchstabe wird rausgelegt, es kommt ein neuer Buchstabe ins Raster rein. Das passiert aber eher selten. Meistens braucht man 2, 3, 4 Hinweise und dann kommt das Team hoffentlich irgendwann auf den gesuchten Begriff. Aber leider bedeutet das, dass die benutzten Anfangsbuchstaben dann aus der Auswahl rausfliegen. Das heißt, unser zur Verfügung stehender Buchstabenraum oder das Buchstabenraster wird immer kleiner und damit wird es auch immer schwieriger nach hinten raus, dann Hinweisworte zu finden, weil wir brauchen ja ein Hinweiswort, was mit diesem Anfangsbuchstaben anfängt. Und das ist ein Kommunikationsspiel, was mir tatsächlich gerade so in der ersten Partie richtig gut gefallen hat. Da ist die Kreativität wirklich nochmal angeregt worden und fast nach jedem Suchbegriff war entweder ein großes Hallo, so ja klar, wir hatten alle die gleiche Gedanken. Oder wir hatten eben die Diskussion so, ja, aber Moment, wenn er darauf hätte wirklich hinkommen wollen, dann hätte er doch da hinten mit dem C beispielsweise einen viel geschickteren Hinweis geben können. Also kann es doch eigentlich nicht dieses sein. Und so kommuniziert man sich dann bis zur Lösung und das hat mich durchaus angeturnt, muss ich sagen. Spiel ist gewonnen. Wenn man mit den 25 Buchstaben, die wir im Prinzip im Raster zur Verfügung haben, 10 Begriffe korrekt errät als Team. Und dann kann man tatsächlich noch weiterspielen, solange noch Buchstaben übrig sind, um dann den Highscore zu knacken. Wir sind gerade bis 13 Begriffen, glaube ich, gekommen. Die haben wir gerade noch so geschafft.
Genau, dann war Ende. Und das, was du mit dem C gerade meintest, also derjenige, der dann den Begriff hineingibt, der ist dann happy, dass er einen Begriff hat. Ich hatte das Thema Temperatur zu beschreiben, war happy, ein K zu sehen, habe Kelvin gesagt und das C übersehen, was mit Celsius ja viel näher liegend war. Und schon war die Gruppe total verunsichert. Das kann er nicht meinen. Also Temperatur ist ja viel zu naheliegend. Der muss was anderes gemeint haben. Und diese Diskussion und mitzuerleben als derjenige, der dann das Stichwort gibt und tatsächlich so in Starre dazu verharren, ist halt auch eine spannende Situation. Und dieses Raten bzw. Begriffe geben, das geht halt reihum. Wir spielen kooperativ und von daher ist das halt für alle Beteiligten ein sehr, sehr schönes und interaktives Erlebnis. Es wird auch neben der klassischen Variante demnächst noch eine Sea Life und History Variante geben. Also man hat da nochmal so Schwerpunkte, die man setzen möchte. Aber das kommt dann irgendwann später mal heraus. Also jetzt zum Herbst erfahren wir erstmal die Grundbox und von meiner Seite auch eine klare Empfehlung. Ich habe es jetzt zweimal gespielt. Wirklich ein tolles Spiel.
Ja, das war Out of Words von Scott Brady und Mike Davis. 30 Minuten Spieldauer ab 10 Jahre aufwärts und für 2 bis 10 Personenrunden durchaus geeignet. Jetzt bin ich was gespannt, weil Christoph, du stellst jetzt ein Spiel vor, was ich noch nicht mitspielen konnte.
Genau, das ist Propeller Island von Stan Kordensky. Da besteht seit gut 1,5 Jahren zwischen Queen Games und dem Autor jetzt ein Kontakt und man bringt, glaube ich, jetzt das dritte Spiel von ihm heraus. The Maiko hat das Ganze illustriert, nicht in dem typischen The Maiko-Stil, also auch hier wieder anders, was ich halt sehr, sehr schön finde. Und wir haben ein, ja, ich würde eher von einem Kennerspiel sprechen, ein Engine-Builder vor uns. Denn im zentralen Tableau sind Würfel angebracht, beziehungsweise wird gewürfelt mit x mal 2 plus 1 würfeln, je nachdem, wie viele Leute halt teilnehmen. Und wenn ich jetzt eine 1 dort herausnehme, dann habe ich die Möglichkeit, angrenzend zu 1 entweder 3 Plättchen zu nehmen oder auf diesem Plättchen, die ich vielleicht vorher schon genommen habe, habe ich die Möglichkeit, wenn da eine 1 abgebildet ist, diese 1 zu aktivieren. Sollte es mir gelungen sein, in meinem Spielzug mehrere dieser Plättchen mit der 1 zu nehmen, kann ich auch gleich mehrere dieser Einsen dann aktivieren. Also man versucht dementsprechend so Sachen sich aufzubauen. Problematisch ist nur, dass man diese Plättchen immer erst aktivieren muss. Da steht immer so ein kleiner Arbeiter drauf, so dass man halt auch schauen muss, dass man diese Plättchen dementsprechend aktivierfähig hält. Nach jeder Runde werden die Arbeiter dann wieder haben sie sich erholt und sind wieder dann verfügbar. Also das heißt, wir spielen immer 2 Würfel durch. Der letzte Würfel zählt dann nochmal für alle. Und das Ziel ist es, neben eben dieser Engine, die wir da aufbauen wollen, Kartenaufträge zu erfüllen. Denn wir kriegen Metall, wir kriegen Energie und wir kriegen Zahnräder und die müssen in solche Aufträge hineingepackt werden, die wiederum Siegpunkte wert sind. Es gibt einmal kleinere Aufträge und es gibt höherwertige Aufträge mit viel mehr Punkten. Und am Ende zählen wir dann die Punkte, die wir aus den Aufträgen geholt haben und das, was wir uns da als Plättchenlandschaft dementsprechend aufgebaut haben. Hier gibt es auch nochmal Kombinationen, weil die Plättchen einzelnen Farbregionen zusortiert sind, weil wir bestimmte Monumente bauen können, die wiederum auch Punkte bringen. Und das Ganze ist in einer guten Stunde gespielt, wenn man es einmal gelernt hat. Für mich wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Also wer Engine Builder mag und hier was Kurzweiliges sucht, sollte definitiv einen Blick auf Propeller Island schauen. Das sieht zwar wie so ein Familienspiel aus, ist aber schon etwas mehr mit Anspruch auch zu sehen. Also auch das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, war eines der Highlights hier am Wochenende, ja. Neben dem von Jürgen gerade vorgestellten Wortspiel.
Ja, ich habe, bevor wir in die kleine Mittagspause reingegangen sind, die Gelegenheit gehabt, Ronin auch mitzuspielen. Und Ronin ist eine Neuheit, die vom Autor Emanuele Ornella ausgedacht ist. Ist für 1 bis 5 Mitspielende gedacht, spielt sich so in einer knappen Stunde. Wir waren, glaube ich, ganz minimal drüber, aber wir mussten ja auch noch die Regeln erklärt bekommen, ab 10 Jahre aufwärts. Wenn ich jetzt mal in die Liste gucke, welche Spiele stammen so von Emanuele Ornella, dann stolper ich da an erster Stelle natürlich über Ultramare, mit dem er damals den ersten großen Aufschlag noch im Eigenverlag mit einer ganz kleinen, niedlichen Schachtel gemacht hat. Später bei Amigo dann hat das eine Neuauflage erfahren. Oder so Spiele wie Il Principe oder Assyria oder auch das Pioneers, was dann auch bei Queen Games ja vor ein paar Jahren erschienen war. Und Ronin ist jetzt ein Spiel, was ich ja weitestgehend als Mehrheitenspiel charakterisieren würde. Wir spielen über 4 Runden, setzen in jeder der 4 Runden eine unserer 4 also jeweils 4 Spielfiguren ein, aber immer reihum eine nach der anderen. Mit diesen Spielfiguren belegen wir einen Platz auf einer Japan-Landkarte. Wir belegen quasi eine Stadt. Außerdem dürfen wir zur Belohnung dafür, dass wir in diese Stadt gegangen sind, dort eine Aktion ausführen. Diesen Aktionen, die sind immer irgendetwas Positives für uns. Wir kommen Plättchen, wir bekommen Waren gegebenenfalls später dann dazu über diese Plättchen. Wir bekommen Karten, wo Aufträge sich drauf finden. Und so verteilen wir nach und nach unsere 4 Figuren über die Landschaft. Der Plan ist dann nachher, insbesondere wenn man mit der vollen Spielerzahl spielt, natürlich sehr voll. Und dann geht es in die Auswertung, sobald alle Figuren platziert sind. Und zwar werden jetzt Mehrheiten in den Regionen gewertet. Die Städte sind nämlich im Regelfall, es gibt einige, die sind nur in einer Region, aber die meisten Städte sind in mehreren Regionen, sodass wir jetzt die Regionen mit ihrer Nummerierung von klein nach groß beginnend einfach auswerten und in den Regionen finden wir jetzt Waren vor. Und wer dort eine Mehrheit hat, darf sich als erstes eine Ware aussuchen, der zweite als zweites und so weiter und so fort. Und mit diesen Waren können wir dann zum Ende der Runde hin unsere Auftragskarten erfüllen. Auf den Auftragskarten steht nämlich drauf, dass wir in einer bestimmten Stadt platziert sein müssen und in dieser Stadt dann bestimmte Waren quasi abliefern müssen. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir Siegpunkte, wandern auf der Siegpunktleiste entsprechend vor. Wir haben also hier so eine schöne Kombination aus so ein ganz kleines bisschen Engine Building, auch ein ganz kleines bisschen so mit drin, aber eben im Fokus das Platzieren von Mehrheiten, das Einsammeln von Waren und dann eben das Erfüllen von Aufträgen. Und ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, Menschen, die Spiele von Emanuele Ornella mögen, die werden sich hier durchaus sofort wiederfinden. Und es ist also wirklich ein Spiel, wenn ich das gespielt hätte ohne Angaben dazu, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich auf ihn als Autor getippt, weil das ist wirklich so die Handschrift, die man von ihm durchaus kennt. Er war auch hier vor Ort und konnte dann die ein oder andere Regelfrage, die wir dann noch hatten, weil wir nicht gut genug aufgepasst hatten beim Regelerklären, klären. Und war eine Runde, die mir auch durchaus gefallen hat. Also da wäre ich gespannt, ob sich dann dieser durchaus vorsichtig positive Ersteindruck dann mit ein bisschen mehr Spielerfahrung auch noch erhärtet.
Also mir hat es auch ganz gut gefallen. War jetzt nicht wie Propeller Island, das muss man fairerweise auch sagen. Es ist einfach ein ganz durch solides Eurogame, was wir dort haben. Das ist ein Spiel, da machst du nichts mit falsch. Also ich mag tatsächlich dieses Japan-Thema. Es war auch recht interaktiv oder konfrontativ an manchen Stellen. Also das ist so ein Thema, was halt auch dazu gehört, weil dieses auf einer bestimmten Leiste, also es gab sehr, sehr viele Gleichstände und die wurden dann immer gelöst über so eine Zusatzleiste, die man immer im Auge behalten musste. Und das war, die war durchaus sehr umkämpft, das haben wir festgestellt, weil eben diese Aktionsplättchen immer geflippt worden sind. Aber man bekam halt noch so Zusatzplättchen. Also immer, wenn ich einen bestimmten Ronin von mir eingesetzt habe und hatte mir vorher diesen Platz halt mit einer bestimmten Fertigkeit versehen, dann konnte ich meinem Gegner trotzdem noch irgendwo so ein Stück weit reingrätschen und in der Reihenfolge noch was drehen, obwohl es normalerweise gar nicht möglich gewesen wäre. Also da bietet das Spiel schon einiges. Was mir so persönlich gefehlt hat, man will einfach wieder viel zu viel machen. Man braucht irgendwo an manchen Stellen einen stärkeren Fokus. Ich glaube, da gehört auch eine gewisse Lernkurve drin. Ich würde auf jeden Fall gerne noch mal so ein, zwei Partien spielen, um da einen finalen Eindruck auch zu gewinnen.
Ja, das war Ronin von Emanuele Ornella. 1 bis 5 Mitspielende, eine knappe Stunde Spielzeit ab 10 Jahre aufwärts.
Bevor ich dann zu dem größten Spiel komme, was auch zeitmäßig das am längsten gespielte Spiel war, Chichen Itza von Stefan Feld, was ja eine komplette Neuentwicklung ist. Noch kurzer Hinweis, wir haben mit Ladybugs eine Neuentwicklung des Spiel Glücks, was vor Jahren mal rausgekommen ist. Das ist jetzt im neuen Gewand, ein paar kleinere Änderungen, das Ganze so ein bisschen mit einem Marienkäfer-Universum, also auch ganz nett gemacht, ein schönes Familienspiel. Und wir haben Valencia noch gespielt, das ist die Neuauflage von Straßburg, ist aber tatsächlich weitestgehend wohl Straßburg geblieben. Ich kannte Straßburg nicht, aber alle anderen, die am Tisch saßen, meinten, jo, das ist definitiv Straßburg.
Ja, genau. Also das Grundspiel ist weitestgehend Straßburg. Da hat sich wenig geändert. Es gibt dann wohl so ein paar zusätzliche Module, wird es wahrscheinlich heißen. Ich habe die gedruckte Regel noch nicht gesehen, aber Queen nennt das ja gerne Module.
Queenies ja eigentlich, ne?
Oder Queenies, ich weiß es nicht mehr, ja. Noch mögliche Varianten ins Spiel reinbringen, also zusätzliche Karten. Aber wir haben hier tatsächlich diesen ganz klassischen Auktionsmechanismus, wie wir ihn bei Straßburg haben, dass wir eben beliebig viele Karten aus unserem Kartenvorrat auf die Hand nehmen können, damit vor Beginn der Runde unterschiedliche Gebote bauen und dann nach und nach die jetzt muss ich gerade überlegen, 8 Versteigerungen sind es, glaube ich, gewesen. Ne?
Pro Runde, ne?
Pro Runde, Versteigerungen. 8 Versteigerungen pro Runde, die bestreiten wir dann eben mit diesen Kartenpäckchen, die wir zu Beginn der Runde eben zusammengestellt haben. Ja, also das wirklich dann in der City Collection mit dem Label Stefan Feld drauf, dann das nächste große Ding.
Ja, Chichen Itza ist ein Spiel, wo man definitiv gute 2 Stunden einplanen sollte, plus Regeln, sicherlich auch in der Erstpartie ein bisschen mehr. Es ist sehr opulent auf dem Tisch, habt ihr wahrscheinlich schon Bilder gesehen, wir packen wahrscheinlich auch noch was in die Shownotes, das sollte, damit man sich so einen Eindruck machen kann. Es hat so eine Mischung aus Eurogame und Ami-Trash, das bleibt nicht verhehlt, weil wir auch hier kämpfen an der Stelle. Sowohl mit den Monstern, aber eben halt auch mit uns selbst. Die Monster sind rund um Chichen Itza im Dschungel verteilt, aufgestellt. Es gibt davon 8 verschiedene Typen und wir spielen 6 Runden. Die sind nochmal unterteilt in eine Tag- und also die Runden sind unterteilt in eine Tag- und Nachtphase. Die ersten 3 Runden sind die Tag- und die zweiten 3 Runden die Nachtphase, in denen dann die Monster gelernt haben und stärker werden und sich halt auch ein Stück weit an unsere gestärkte Kampferfahrung dann anpassen. Das Ganze funktioniert über so einen Worker-Placement-Mechanismus. Wir haben insgesamt 4 Arbeiter, die wir einsetzen, haben am Anfang schon Soldaten in Chichen Itza, also im Zentrum, stehen und müssen diese Worker dann auf einem Raster einsetzen, was 4x4 ist, wo außenrum Münzen liegen und den Preis sagen. Derjenige, der sich als Erster dann auf so ein Feld setzt, nimmt den niedrigsten Preis aus dieser Matrix. Also steht da von mir aus oben eine 1 und eine 3, muss ich als Erster nur ein Geld zahlen. Derjenige, der sich als Zweiter draufsetzt, und man darf halt nicht nochmal sich selbst dahin setzen, es gibt natürlich so ein paar Bonuskarten, wo das dann doch wieder möglich ist, der muss dann diese 3 Geld zahlen. Und so muss ich halt immer so ein bisschen haushalten und gucken, denn ich kriege einfach nur am Anfang der Runde immer ein gewisses Einkommen, was auch weniger wird, je mehr Soldaten ich nach Chichen Itza hineingebracht habe. Muss schauen, wie ich mit diesem Geld halt klarkomme. Also wir hatten so den Fall, dass jemand dort 4 Runden vorgeprescht ist und dem hinter so ein bisschen das Geld ausgegangen ist, der dann doch arge Nöte hatte, dann seine letzten Aktionen halt durchführen zu können und zu machen. Es gibt immer noch so eine Hilfsaktion, wo man Geld bekommt, aber das ist halt tatsächlich auch so eine Hilfsaktion. So, mit diesen Arbeitern kann man jetzt seine Soldaten nach vorne marschieren lassen, trifft dann auf so ein Monster. Und dann läuft man halt so eine Kampfphase durch. Man hat am Anfang erstmal so eine Magierunde. Es gibt Monster, die sprechen auf Magie an, können in der Magiephase reagieren oder auch agieren. Es gibt dann eine Fernkampfphase und dann noch 3 Nahkampfphasen. Und je nachdem, welches Monster ich da habe und ob ich in der Tag- oder hinter in den weiterlaufenden Runden in der Nachtphase bin, können die Monster dann eben halt auch würfeln und uns ebenfalls Schaden zufügen. Und so kann es halt sein, dass ich mit meiner 5-Mann-Armee, also ich habe immer nur maximal 5 Mann, mit denen ich mich bewegen kann, plötzlich dann doch arg dezimiert dastehe, weil das Würfelglück mir dann nicht so hold war. Das haben wir also auch erlebt. Man kann sich natürlich ein Stück weit wappnen. Man baut über die verschiedenen Runden den Nah-, Fernkampf, Eigenschutz und was auch immer alles auf. Aber das muss man natürlich auch so ein Stück weit raus haben. Und wie gesagt, Würfelglück gehörte dann halt auch dazu. Das Kampfsystem ist am Anfang, wenn man selber jetzt gar nicht aus diesem Emmy-Trash-Bereich kommt, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, nochmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den klassischen Eurogamer. Man kommt aber irgendwann doch ganz gut dazu. Aber es ist schon einiges zu beachten, und an der Stelle ist es wieder ein typischer Stefan Feld, weil sehr, sehr viel zu beachten ist, aber es ist halt auch wieder ein atypischer Stefan Feld, weil eben jetzt dieses neue Genre mit dem Kämpfen etc. da hineinkommt. Da hat er sich, glaube ich, auch so einen kleinen Traum an der Stelle erfüllt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die das an diesem Wochenende 2-mal gespielt haben, und die sprachen schon davon, dass da eine ordentliche Lernkurve drin ist, weil man viele Sachen, die man in der ersten Runde und in der ersten Partie eben gemacht hat, um es einfach auszuprobieren, schon spätestens in der zweiten Partie unterlässt, verändert. Was ich halt auch sehr schön finde, ich kann halt an der Stelle auch mit meinen Mitspielenden kämpfen, signalisiere das aber, dafür brauche ich halt eine Aktion, indem ich mich erstmal kampfbereit mache, also indem ich 2 Marker umdrehe, die dann auf rot sind, und zeige, ich bin Aggressor, also auch gegen meine Mitspielenden. Und darauf können die sich natürlich auch so ein Stück weit einstellen, und ich muss halt für diese Aggression halt schon mal eine Aktion ausgeben. Und das überlege ich mir natürlich, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und jedes Mal, wenn ich so einen Kampf gemacht habe, ist halt ein Chip weg. Ich kann mich halt dagegen auch schützen, dass andere beispielsweise dann sogar 2 Chips abgeben müssen. Aber somit ist das halt auch nicht permanent Überfallen des Mitspielenden, und es ist ein Stück weit limitiert. Aber es kann halt passieren, und das kann halt auch mitunter dann schon mal ein bisschen böse sein. Da sind noch ganz viele andere Sachen drin, dass ich Edelsteine sammle und über mehr Edelsteine Sonderfunktionen kriege, dass ich Karten mir besorgen kann, mit denen ich mehr Siegpunkte bekomme, mit denen ich eine bessere Ausrüstung bekomme, eine bessere Kampfstärke. Also da hat der Stefan Feld schon echt an einiges gedacht. Und ich glaube, dass das auch in der richtigen Zielgruppe für viel Spaß sorgen wird. Es ist aber, und das muss man klipp und klar sagen, nicht der klassische Stefan Feld Euro, den man sich vielleicht erwartet. Eine ganz andere Art, aber ich glaube, wenn man mal in so ein Thema hineinschnuppern will, sicherlich auch eine gute Gelegenheit, da es dann doch ein anfänglich, in Anführungszeichen, ein einfach zu spielendes System am Ende ist. Ja. Wir wurden natürlich auch, und damit kommen wir zum Ende, hier wieder köstlich verpflegt. Die Gastgeber haben wieder selbst indisch gekocht. Das ist immer auch eine Besonderheit hier, dass man eben halt nicht einen Caterer dort hat, der da unterwegs ist, beziehungsweise aus der Familie gab es dann gestern Mittag eine Paella, das ist jetzt nicht typisch indisch. Aber gestern Abend und heute Mittag wurden wir dann halt mit speziellen indischen Gerichten verköstigt. Mal vegetarisch, mal mit Fleisch, mal mit Schaf, mal etwas weniger scharf. Aber doch sehr, sehr liebevoll. Und von daher muss ich sagen, es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, hier nach Bonn zu kommen. Ich habe es ja ein bisschen weniger weit. Und hier in diesem Hallen, in Anführungszeichen, zu sein. Wir werden ja da im November auch wieder unser Brettspielbox-Wochenende hier machen und haben die Räumlichkeiten da schätzen und lieben gelernt. Ja, das soweit zum Eindruck. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. An der Stelle gibt es von mir dann einen Schuss. Wir werden uns aber schon sehr bald wieder hören, denn wir sind jetzt unterwegs zu Pegasus und Kosmos und jeweils dort wird es auch wieder eine Sonderfolge geben. Also auch ein bisschen mehr Spieleindrücke dann auf die Ohren.
Ich habe gehört, da sind wir ja im Auto unterwegs. Ne? Da gibt es ja gewisse Traditionen zu wahren.
Und wir haben diesmal Gäste dabei.
Ja, da freue ich mich dann schon drauf. Also soweit unsere Ersteindrücke von den Neuheiten von Queen Games, die wir jetzt hier am Wochenende kennenlernen durften. Viel Spaß, hoffe ich, dass ihr gehabt habt beim Hören der Folge. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, zu vielen anderen Verlagen gibt es dann auch nochmal Input aus dem Beeple Talk. Wer also Lust hat, dort auch mal reinzuhören in den Podcast des Beeple Netzwerkes. Ich glaube, das sind mittlerweile einige Dutzend Episoden, die da in der Planung sind und bringt ganz viel Eindruck für die Messe in Essen, sodass man sich da vorbereiten kann.
Und ich glaube, der Start ist schon diese Woche, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, die ersten Episoden gehen diese Woche los und angeblich durfte ich den Teaser aufnehmen, also die erste ganz kurze Folge, die erläutert, was da jetzt so alles kommt. Wunderbar. Genießt die Zeit. Wir hören uns bald wieder hier auf dem Kanal. Tschüss.
Ciao.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum.io oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.